Wissenschaftlicher Pilot und er hat noch mehr gesagt zu Themen, über die sich Union und SPD schon vor ihrem Bündnis zu hakeln scheinen. Die Meldungen mit Werner Schoninger.
Der designierte Bundeskanzler Merz hat ein Fragezeichen hinter die geplante Senkung der Einkommensteuer gesetzt. In der ARD verwies er auf eine entsprechende Passage im Koalitionsvertrag mit der SPD. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich: Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska. Denn im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie es die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. Wörtlich sagte der CDU-Vorsitzende: Wir haben einen Koalitionsvertrag und da steht keine Steuererhöhung drin, es wird auch keine geben. Komplett ausschließen wollte Merz Steuererhöhungen aber auch nicht.
Aus der SPD kommen Forderungen, Klarheit über die Erhöhung des Mindestlohns zu schaffen. Der Sprecher der parlamentarischen Linken in der Bundestagsfraktion, Klüssendorf, verlangte im Magazin Stern Aufklärung vor der Mitgliederabstimmung über den Koalitionsvertrag. Er kritisierte CDU-Chef Merz dafür, Zweifel an der Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro geäußert zu haben. SPD-Chef Klingbeil betonte hingegen in der ARD, dass unter der Verantwortung der Mindestlohnkommission die 15 Euro bereits im kommenden Jahr erreicht werden. Er rief seine Partei auch dazu auf, in der neuen Koalition nicht das Trennende zu suchen, sondern das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Mehrere Landesverbände der Jusos haben sich gegen den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat US-Präsident Trump aufgefordert, sich selbst in der Ukraine ein Bild von den Zerstörungen durch die russische Armee zu machen. So könne Trump vor weiteren Entscheidungen verstehen, was der russische Präsident Putin anrichte, sagte Zelensky in einem US-Fernsehinterview. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy im Osten des Landes abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. In Washington beginnt heute ein Wirtschaftsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Die US-Handelsbehörde FTC will nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen seine Monopolstellung schützen wollte. Meta argumentiert dagegen, man habe die beiden Plattformen erst groß gemacht. Sollte Meta in dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen sein, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. An der Ringbahnbrücke der Stadtautobahn A100 in Berlin gehen die Bauarbeiten ununterbrochen weiter. In der Nacht wurde damit begonnen, die bereits abgerissenen Teile der Brücke abzutransportieren. Alle recyclingfähigen Teile der Brücke, wie Beton und Stahl, sollen wiederverwendet werden, heißt es von der Autobahngesellschaft. Man liege sehr gut im Zeitplan. Bis zum 25. April soll die Brücke abgerissen sein. Parallel wird etwas weiter nördlich auf der A100 die Westendbrücke abgerissen. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dienst X mit. Demnach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später vereinzelte Schauer, oft ist es aber auch trocken, bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 8 Grad und in Kreuzberg 10, in Fürstenberg-Havel 8 und in Cottbus 11 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Angela Ulrich, wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche, einen schönen Montagmorgen. Wir versprechen nichts, das wir nicht halten können, hat CDU-Chef Friedrich Merz gestern Abend im Ersten bei Karin Mioska gesagt und damit etwas in Frage gestellt, von dem viele in der SPD eigentlich dachten, es sei ausgemachte Sache, nämlich, dass Steuern mittelfristig runtergehen für mittlere und kleine Einkommen und auch der Mindestlohn deutlich hochgesetzt wird. Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD erscheint damit schon jetzt mitten in der Phase der Interpretation zu sein. Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio fasst dazu die Stimmen vom Wochenende zusammen.
Union und SPD demonstrieren Einigkeit. Zum Beispiel SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das Vertrauen ist gewachsen.
Da ist etwas gewachsen. Man will nach vorne und auf geht's.
Auf geht's. Auch in die Auslegung des Koalitionsvertrages. Da ist es vielleicht kein Zufall, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Talk mit der Bild-Zeitung nach Herzensprojekten der SPD gefragt wird. Zum Beispiel nach der Einkommenssteuersenkung für niedrige und mittlere Einkommen, geplant für Mitte der Legislaturperiode, also in 2 Jahren.
Wir haben uns ja auch vorgenommen, wenn der Spielraum des Bundeshaushaltes das erlaubt, die Einkommensteuer im Laufe der Wahlperiode zu senken, aber die müssen wir uns erarbeiten.
Die Sache ist also nicht fix, ergänzt Merz auf Nachfrage. Tatsächlich steht auf Seite 51 des Koalitionsvertrages der sogenannte Finanzierungsvorbehalt, was so viel heißt wie, alles kann nur gemacht werden, wenn Geld dafür da ist. Der Passus könnte noch berühmt werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht im Bericht aus Berlin einen konstruktiven Ton anzuschlagen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
Darauf angesprochen, sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in der gleichen Sendung.
Ich glaube, da gibt es gar keine Unterschiede.
So ähnlich geht es auch beim Mindestlohn. Zunächst könnte man die Äußerungen von Friedrich Merz für ein Zurückweichen vom Koalitionsvertrag halten.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei diese Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Für sie haben Schwarz und Rot neue Regeln vereinbart, was SPD-Chef Klingbeil optimistisch macht.
Wenn sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.
Die 15 Euro sind erreichbar. Mehr steht im Koalitionsvertrag auch nicht. Allen, die aus den Äußerungen des Wochenendes einen Streit zwischen Union und SPD herleiten wollen, sagt Lars Klingbeil noch so viel.
Ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das gemeinsam in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Es klingt ein bisschen wie eine Beschwörung.
Aber auch versöhnlich, Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn war das. Und was der Co-Vorsitzende der Berliner Landes-SPD Martin Hiekel über den Koalitionsvertrag sagt und zum startenden Mitgliedervotum, heute Mitternacht ist es ja soweit, das frage ich ihn gleich. In einer guten Viertelstunde sind wir zum Interview verabredet, um 7:45. 7:09 ist es jetzt und wir machen einen weiten Sprung in die USA. Als Donald Trump damals eingeführt wurde ins Amt des US-Präsidenten, da waren die Chefs der Tech-Konzerne wie zum Beispiel Meta, Mark Zuckerberg und andere noch persönlich erschienen. Wohl auch, weil sie sich Vorteile für ihre Unternehmen erhofften. Die Zollpolitik einerseits von Trump hat dem jetzt erstmal ja einen Riegel davor geschoben. Und noch dazu muss Meta vor Gericht. In Washington beginnt heute ein Prozess wegen des Vorwurfs, das Unternehmen habe die Messenger-Dienste Instagram und WhatsApp gekauft, um Konkurrenz auszuschalten. US-Korrespondent Carsten Kühntop hat den Überblick, worum es da genau geht.
Aus Sicht der FTC, der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, hat Meta eine Monopolstellung bekommen durch diese Ankäufe damals. Und zwar auf einem Markt, den die FTC sehr eng definiert als Markt der sozialen Networking-Dienstleistungen. Meta sagt hingegen, Instagram und WhatsApp böten ja viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging, Inhalte aller Art. Und das sei ein Markt, wo man in einem ganz taffen Wettbewerb stehe, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Diese Frage, auf was für einem Markt Instagram und WhatsApp tätig sind, wie groß er ist, das gilt als kritisch für den Prozess und könnte ihn entscheiden. Wenn es schlecht läuft für Meta, dann müssen sie Instagram und WhatsApp verkaufen. Das wäre hart. Dieser Prozess könnte also wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird. Er dürfte bis in den Sommer laufen und Meta-Chef Zuckerberg ist als Zeuge geladen.
Präsident Trump, hatte man ja den Eindruck, macht gerne Politik für Superreiche. Allerdings, Mark Zuckerberg und Co. haben bisher davon nicht profitiert, sagt Carsten Kühntop.
Mark Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago. Er hat versucht, Trump zu einem Vergleich zu überreden. Vergangenes Jahr ist Zuckerberg auch politisch auf die Trump-Linie eingeschwenkt. Zum Beispiel, indem er Faktenchecking-Programme eingestellt hat. Und für die Amtseinführung von Trump im Januar hat Zuckerberg $1 Million gespendet. Das hat ihm bisher alles nichts geholfen. Und auch die anderen Big-Tech-Firmenbosse bemühen sich um gute Beziehungen zum Präsidenten. Auch einige von ihnen haben für das Privileg gezahlt, auf dem Podium stehen zu dürfen, als Trump seinen Amtseid abgelegt hat. Aber auch sie haben dafür bisher kaum etwas vom Präsidenten bekommen. Zumindest Apple darf sich jetzt freuen, denn Trump hat Smartphones von neuen China-Zöllen ausgenommen und Apple produziert viel in China.
Trump bleibt gegenüber Zuckerberg also eher hart. Das hat sich auch schon in früheren Äußerungen des US-Präsidenten abgezeichnet, so unser Korrespondent.
Trump hat in der Vergangenheit gesagt, dass diese Unternehmen aus seiner Sicht zu viel Macht haben und dass sie den Wettbewerb behindern und damit auch den technologischen Fortschritt. Zur obersten Kartellwächterin im Justizministerium hat der Präsident vor kurzem eine erfahrene Juristin ernannt, die im Ruf steht, das Geschäftsgebaren der Big-Tech-Unternehmen sehr kritisch zu sehen. Ebenso auch der Anwalt, den Trump jetzt an die Spitze der Wettbewerbsbehörde FTC gesetzt hat. Der hat die Internetriesen nicht zuletzt deswegen auf dem Kieker, weil er ihnen vorwirft, rechtsgerichtete politische Inhalte zu zensieren. Die FTC startete ihre Ermittlungen bereits während Trumps erster Amtszeit. Unter dem Strich dürfte all das bedeuten, dass die Regierung auch in 4 weiteren großen Kartellverfahren, die derzeit gegen Tech-Riesen laufen, klare Kante zeigen wird.
Carsten Kühntop war das aus Washington. Heute beginnt dort der Prozess gegen den Konzern Meta. 7:13 ist es. Und ja, wir gucken nach Spanien, denn wer sich erhofft, dorthin in einen sonnigen Osterurlaub zu fliegen, tja, der sollte wahrscheinlich eher hier bleiben, weil wir haben Mittwoch bis 27 Grad, Spanien hingegen sehr wahrscheinlich Sturm und Regen. Schon am Wochenende ist es ja auf der kanarischen Insel Lanzarote zu Überschwemmungen gekommen, verantwortlich das Sturmtief, das jetzt auch auf dem spanischen Festland für mieses Wetter sorgen wird, berichtet Korrespondent Hans-Günther Kellner aus Madrid.
Starke Regenfälle prägen den Auftakt der spanischen Semana Santa. Am Wochenende kam es zu schweren Überschwemmungen auf der kanarischen Insel Lanzarote, wo Straßen überspült wurden und Tiefgaragen vollgelaufen sind. Die Behörden berichten jedoch nur von Sachschäden, Menschen seien nicht verletzt worden. Das Sturmtief ist am Sonntag von den Kanarischen Inseln auf die Iberische Halbinsel weitergezogen. Dennoch konnten am Wochenende die meisten Osterprozessionen fast überall in Spanien durch die Straßen ziehen, wenn auch mancherorts später als geplant. Für die kommenden Tage kündigen die Meteorologen Wind, Regen und mancherorts sogar Schneefälle an. Die Temperaturen sollen in Madrid auf 10 Grad, am Mittelmeer auf 15 Grad sinken. Erst am grünen Donnerstag soll die Sonne rauskommen, aber schon für Freitag ist ein neues Sturmtief über der Iberischen Halbinsel angekündigt. Dies gilt auch für die Balearen. Zudem wird auf den Inseln vor gefährlichen Strömungen im Meer gewarnt. Bei roter Flagge gilt absolutes Badeverbot.
Also vielleicht doch nochmal überlegen und hier bleiben. Wir haben hier richtig gutes Wetter.
RBB 24 Inforadio Sport.
Viertel nach sieben. Jakob Rüger ist bei mir, unser ARD-Bundesliga-Reporter. Hallo Jakob, grüß
dich. Guten Morgen, hallo.
Ja, in der Fußball-Bundesliga, da ist ja der erste FC Union, möchte ich mal sagen, seinem Saisonziel Klassenerhalt am Wochenende einen großen Schritt näher gekommen, denn die Eisernen bleiben erneut ungeschlagen und das immerhin beim noch Meister Leverkusen. Apropos Meister, die Bayern können den Champagner für ihren neuerlichen Meistertitel schon mal kalt stellen nach diesem Wochenende. Das gucken wir uns jetzt eins nach dem anderen an. Jakob, erstmal Union, 0:0 in Leverkusen. Wie bewertest du das?
Ja, das war ein richtig starker Auftritt der Unioner in Leverkusen. Man darf ja nicht vergessen, wie stark die Werkself in der Offensive ist. Florian Wirtz, der beste deutsche Fußballer, gab zum Beispiel sein Comeback nach Verletzung. Aber die Eisernen hielten dem Druck des Meisters stand und nun kann Union schon am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Stuttgart den Klassenerhalt rechnerisch festmachen, wenn die Konkurrenz Heidenheim und Bochum wie an diesem Wochenende verliert bzw. nicht punktet. Und das dann schon am 30. Spieltag Klassenerhalt. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht?
Juhu, bei den Unionern? Genau. Ja. Warten wir es ab, aber ist doch super. Es gab ja noch einen Klassiker am Samstag. Bayern gegen Dortmund. Früher der Kracher. Heute trennen beide Teams, habe ich gelernt, 27 Punkte. Ist da noch ein Reiz in so einer Begegnung?
Ja, man hat im Vorfeld schon gemerkt, dass es weniger Schlagzeilen gab. Das liegt natürlich auch an der schwachen Saison des BVB. Der Reiz, diese Rivalität, die fehlt in dieser Saison natürlich etwas. Und trotzdem ist dieses Spiel wieder in die ganze Welt übertragen worden. Beide Vereine sind das internationale Aushängeschild dieser Liga. Das muss man ganz klar so sagen. Auf dem Platz war es dann ein wirklich richtig gutes Fußballspiel mit einem durchaus gerechten 2:2. Das war unterhaltsam. Und für beide Mannschaften der Punkt auch sicher wichtig, denn beide haben als einzige Champions-League-Vertreter aus Deutschland ihre Viertelfinalduelle im Hinspieljahr verloren. Übrigens in dieser Woche die Rückspiele auch bei uns zu hören im rbb24-Inforadio dann.
Und ich glaube, da muss man mehr als doll die Daumen drücken.
Oh ja, das kann man wohl
bei
sagen.
Bei Dortmund kann man es fast lassen, aber das gut, stimmt. Jetzt bin ich gemein. Gucken wir doch nochmal in die zweite Liga. Da hat Hertha mit dem 1:1 gegen Darmstadt ja den vierten Sieg in Folge verpasst. Du warst als Reporter im Stadion. Hat dich Hertha trotzdem überzeugt?
Nein, leider so gar nicht. Und es war ehrlich gesagt ein Rückfall in alte Zeiten. Zuletzt ja 3 Siege in Folge. Hertha war richtig gut unterwegs. Und das hat natürlich auch die Ansprüche so ein bisschen nach oben gesetzt in diesem Spiel gegen Darmstadt. Aber die Berliner waren ungemein passiv, hatten Darmstadt das Spiel überlassen und am Ende auch wirklich Glück. Der Ausgleich zum 1:1 war ein Eigentor der Darmstädter. Und Hertha hatte zwar am Ende nochmal einen Pfostentreffer in der Nachspielzeit, allerdings muss man auch sagen, also ein Sieg wäre dann doch zu viel des Guten gewesen für die Berliner. Unterm Strich ist der Punkt allerdings nicht ganz unwichtig. Hertha fehlen jetzt noch 4 Zähler zu dieser magischen 40-Punkte-Marke. Die wird man wahrscheinlich auch brauchen im Abstiegskampf, denn hinter Hertha, da gewinnen die Vereine jetzt langsam wie zum Beispiel Braunschweig. Und wenn diese 40-Punkte-Marke geknackt ist, dann kann man die nächste Zweitligasaison sicher planen.
Also da noch nicht die Rettung. ARD-Bundesliga-Reporter Jakob Rüger war das. Und wenn Sie jetzt nochmal nachgucken wollen, die Videozusammenfassungen von Unions und Herthas Auftritten von diesem Wochenende finden Sie jetzt auch auf rbb24.de/sport. Es ist wechselhaft und warm an diesem Montag, 20 bis 23 Grad maximal. Im Moment sind wir bei so um die 9 bis 12 Grad angekommen. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken und vielleicht in manchen Gegenden am Nachmittag auch ein paar Schauer und Gewitter.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Stadtverkehr Berlin A115 Richtung Funkturm ist sogar noch in Brandenburg. Zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf stockt der Verkehr. Sie benötigen bis zu 10 Minuten Länge Richtung Funkturm. Und auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr Richtung Wedding ab Hohenzollerndamm. Auch in der Innenstadt wird es allmählich voller, unter anderem am Juliusturm Richtung Charlottenburg auf der Treskoallee Richtung Schöneweide, außerdem auf dem Spandauer Damm einwärts am Stadtring. In Zehlendorf ist die Berliner Straße nach einem Unfall hinter der Thielallee stadtauswärts gesperrt. Und bei den Gleisarbeiten auf der Osloer Straße in Gesundbrunnen beginnt ein neuer Bauabschnitt. Jetzt ist die Überfahrt in Richtung Bornholmer Straße an der Kreuzung Koloniestraße gesperrt. Das Linksabbiegen in die Koloniestraße ist nicht möglich. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Und damit wird es 7.20 Uhr. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Was wäre ein SPD-Mitgliederentscheid ohne Gegenwind der Jusos? Ab heute Mitternacht können die Genossinnen und Genossen abstimmen. Martin Hiekel, Co-Chef der Berliner SPD, gleich im Gespräch. Und da geht's auch um die Frage, wie vertrauensvoll er auf die CDU und ihren Chef Merz blickt. Werner Schoninger mit den Meldungen.
Der designierte Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer noch nicht sicher ist. In der ARD betonte der CDU-Politiker, dass dieser Schritt zwar sehr gewollt sei, er verwies aber auch darauf, dass alle Vorhaben der künftigen Koalition unter dem Vorbehalt stehen, dass sie bezahlbar sind.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkelhaft. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können. Mhm. Und lieber sind wir ein bisschen besser, als wir versprochen haben, als dass wir so wie in der ausscheidenden Regierung ständig hinter den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen.
Der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. SPD-Politiker fordern Klarheit über die Erhöhung des Mindestlohns. Im Koalitionsvertrag mit der Union wird auf die Verantwortung der Mindestlohnkommission in dieser Frage verwiesen. Der wohl künftige Bundeskanzler Merz von der CDU hatte zuletzt einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. Aus dem Hauptstadtstudio Pascal Küpper.
SPD-Generalsekretär Miersch hat der Mediengruppe Bayern gesagt, der Mindestlohn von 15 Euro ab 2026 sei gesetzt. So sei es abgesprochen. Auch die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger von der SPD, besteht darauf. Wörtlich sagte sie dem Magazin Stern, es ist in Ordnung, dass Herrn Merz das nicht sehr wichtig ist. Trotzdem wird der höhere Mindestlohn kommen. SPD-Chef Klingbeil geht ebenfalls von 15 Euro Mindestlohn schon im nächsten Jahr aus.
CDU-Generalsekretär Lindemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% und nicht Richtung 45% entwickeln, sagte er in der ARD. Der Koalitionsvertrag sieht lediglich vor, dass eine Expertenkommission Vorschläge machen soll. Lindemann sagte, man müsse der Regierung auch mal 100 Tage Zeit geben. Sozialverbände und Krankenkassen hatten zuvor gewarnt, dass die Beiträge in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung trotz angekündigter Reformen weiter steigen könnten. 7.22 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B158 Oderberg Angermünde. Zwischen Paarstein und Neukünkendorf liegt ein toter Biber auf der Fahrbahn B158. Der ukrainische Präsident Zelensky hat US-Präsident Trump aufgefordert, sich selbst in der Ukraine ein Bild von den Zerstörungen durch die russische Armee zu machen. So könne Trump vor weiteren Entscheidungen verstehen, was der russische Präsident Putin anrichte, sagte Zelensky in einem US-Fernsehinterview. Gestern hatte die russische Armee zwei Raketen auf das Zentrum von Sumy im Osten des Landes abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke der A100 in Berlin gehen kontinuierlich weiter. In der Nacht sind unter anderem die ersten großen Betonteile abtransportiert worden. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Es klafft ein großes Loch im Bereich über den Ringbahngleisen. Dort haben Betonzangen und Bohrmeißel, die sogenannten Knabberer, schon tonnenschwere Stücke abgebrochen. Alle recyclingfähigen Teile der Brücke, wie Beton und Stahl, sollen wiederverwendet werden, heißt es von der Autobahn GmbH. Man liege wunderbar im Zeitplan. Bis zum 25. April soll der Rückbau abgeschlossen sein. Die Arbeiten waren mit einem Tag Verzögerung gestartet. Auch der Abriss der etwas weiter nördlich auf der A100 gelegenen Westendbrücke hatte etwas später begonnen als geplant.
Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot. Er starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren in Lima, wie seine Familie in einem Brief im Online-Dienst X mitteilte. Vargas Llosa gilt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. Für seine Bücher gewann er zahlreiche Preise. 2010 bekam er den Literaturnobelpreis, nachdem er bereits viele Jahre lang als Anwärter galt. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim 3:0 gewonnen. Bremen setzte sich gegen Stuttgart mit 2:1 durch. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin in Ludwigsburg mit 79:63 gesiegt. Das Frauenteam von Alba gewann gegen St. Louis mit 55:52. Die Berlinerinnen haben damit in der Halbfinalserie zum 2:2 ausgeglichen. Morgen findet in heimischer Halle das entscheidende fünfte Duell statt. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später sind vereinzelte Schauer möglich, oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Buch 8 Grad und in Kreuzberg 10, in Fürstenberg Havel 8 und in Cottbus 11 Grad. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Es geht los. Die SPD bittet ihre Mitglieder zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag. Ab heute Mitternacht läuft das Online-Votum, 2 Wochen lang. Aber über was genau sollen die Genossinnen und Genossen abstimmen? Seit dem Wochenende ist ja deutlich geworden, dass Union und SPD das Vertragswerk ziemlich unterschiedlich interpretieren. Beim Mindestlohn zum Beispiel, klar, steigt er auf 15 Euro ab kommendem Jahr, sagt die SPD. Friedrich Merz, der bald Kanzler, will das so klar aber nicht vereinbart haben. Und ich habe da auch nochmal nachgelesen, auf Seite 18 steht tatsächlich, dass er erreichbar ist, dieser 15 Euro Mindestlohn. Aber von muss kommen, wird kommen, steht da nichts. Martin Hiekel ist der Co-Vorsitzende der Berliner Landes-SPD. Schönen guten Morgen, Herr Hiekel.
Schönen guten Morgen.
Wie ist das für Sie, 15 Euro Mindestlohn zum nächsten Jahr gesetzt oder nur, wenn es finanzierbar ist?
Also es gilt natürlich das, was im Koalitionsvertrag drin steht und das Verfahren, was da auch verabredet worden ist. Wir haben uns klar für 15 Euro ausgesprochen und ich glaube, die 15 Euro sind auch ein durchaus realistischer Wert. Und ich würde das mal sagen, es sollen die Leute dann ins Arbeiten kommen, um dann zu schauen, wie man auf diese 15 Euro kommt.
Aber wenn jetzt schon darüber diskutiert und sich zumindest gehakelt wird, ich würde jetzt nicht von Streit sprechen, aber von Hakeln, wie verlässlich ist die Union da für Sie noch?
Also ich glaube, dass die Union und dass die SPD sehr verlässlich miteinander werden regieren müssen, aus meiner Sicht. Denn ich glaube, die Herausforderungen international sind zu groß, als dass man sich an kleineren Detailfragen verlieren sollte, um damit vielleicht ein Gesamtbild einer Koalition in Frage zu stellen. Insofern gilt das für alle Seiten, dass die Verlässlichkeit für die nächsten 4 Jahre gesetzt sein muss, um die riesigen Herausforderungen, die auf Deutschland einprasseln, gemeinsam meistern zu können.
Regieren müssen, sagen Sie, geht also eher um staatspolitische Verantwortung als um Riesenvisionen.
Also ein Stück weit ist es staatspolitische Verantwortung und ich glaube, die Vision ist tatsächlich jene, dass wir schon, wenn wir uns international umschauen, eine starke Europäische Union brauchen, wo Deutschland einer der stärksten Player ist, wo dann auch der künftige Kanzler und die Regierung eine wesentliche Rolle werden spielen müssen und dementsprechend sind die Visionen liegen auf dem Tisch, wenn ich mich international umschaue und dementsprechend ist es ein Stück weit Verantwortung, aber es ist vor allem auch, also es ist die Verantwortung, die wir gemeinsam tragen für unsere freie Demokratie.
Aber wenn wir trotzdem noch mal auf ein paar Punkte gucken, die eigentlich für die SPD die großen sind. Das Bürgergeld, das wird abgeschafft in der aktuellen Form. Die Migrationsregeln deutlich verschärft. Wollen Sie wirklich für diesen Vertrag werben unter Ihren Mitgliedern?
Also ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss. Und auf der einen Seite müssen sich beide Partner darin wiederfinden. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration, Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Das Thema Integration hat auch ein breites Kapitel im Koalitionsvertrag. Wir haben auch drin verabredet, dass wir insbesondere für Städte wichtig das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern, was, glaube ich, viele Menschen auch in großen Städten beruhigt. Das war eines der zentralen Themen der SPD. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschland-Ticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll. Also es finden sich beide Koalitionspartner in dem Vertrag wieder. Und ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag durchaus auch zuzustimmen, aus sozialdemokratischer Sicht.
Die Berliner Jusos sehen das anders. Ist das so der normale Widerstand, den Sie schon kennen? Oder ist die Stimmung wirklich mies an der Basis?
Also ich glaube, die Stimmung insgesamt ist angespannt, weil die Herausforderung riesig ist. Das ist für viele auch klar. Und so geht es vielen Menschen, die Wahlkampf gemacht haben, dass es schwerfällt, einen Kanzler Merz jetzt aktiv zu unterstützen. Das ist, glaube ich, ein natürlicher Reflex, den man an der Stelle hat. Ich glaube aber, das, was wir gerade zu Beginn der Sondierung auch miteinander verhandelt haben, die ganze Frage Finanzierung, Lockerung der Schuldenbremse für nachhaltige Investitionen, das Sondervermögen, was kommen wird, das sind ja alles Dinge, die hat die SPD von vornherein gefordert und gesagt, das muss man tun, wenn man ein Stück weit finanzpolitischen Sachverstand irgendwie an den Tag legen will, ohne andere Systeme stark zu belasten, insbesondere Sozialsysteme. Und ich glaube, daher kann man schon sagen, dass wir die SPD in den Verhandlungen sehr, sehr viel erreicht hat und was in der Breite wirken wird und wo ich glaube, es sich lohnt, dass die Menschen auch ins Tun kommen, die jetzt künftig Verantwortung tragen wollen.
Das sagt Martin Hiekel, der Co-Vorsitzende der Berliner Landes-SPD. Morgen, besser heute Mitternacht, startet das Mitgliedervotum bei der SPD für den Koalitionsvertrag. Ich danke Ihnen, Herr Hiekel.
Sehr gerne.
7.30 Uhr, 7:30, die Zeit jetzt. Da müssen wir durchatmen, weil es geht wieder zu einem Thema, was uns jeden Morgen wieder neu entsetzt. Russland hat mit neuen tödlichen Angriffen auf die Ukraine für Entsetzen gesorgt. In der Stadt Sumy im Nordosten des Landes sind bei einer Explosion zweier Raketen 34 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die meisten Opfer waren Zivilisten. Wie sich der ukrainische Präsident dazu geäußert hat, dazu aus Kiew Florian Kellermann.
Der Angriff sei mit zwei ballistischen Raketen erfolgt, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend mit. Eine habe ein Gebäude der Universität in Sumy getroffen, die andere sei auf offener Straße in einigen Metern Höhe explodiert. Nach Zelenskys Ansicht sei fehlender internationaler Druck auf Russland mitverantwortlich. Am Freitag ist ein Monat vergangen, seit Russland den US-amerikanischen Vorschlag einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe zurückgewiesen hat. Der Kreml hat keine Angst und deshalb beschießt er die Ukraine mit ballistischen Raketen. Deshalb schickt er jede Nacht an die 100 Kamikaze-Drohnen los auf ganz gewöhnliche ukrainische Städte. Das lässt sich nur mit Druck, mit entschlossenem Handeln ändern. Aus Zelenskys Ausführungen wurde deutlich, dass er damit vor allem die US-Administration von Donald Trump meinte. Führenden europäischen Politikerinnen und Politikern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, dankte er für ihre Anteilnahme wegen des Angriffs zum Sonntag. Die Raketen schlugen im Zentrum von Sumy ein. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier am Sonntagvormittag unterwegs gewesen. Familien mit Kindern seien spazieren gegangen, so die Reporterin. In der Nähe gäbe es zahlreiche Cafés und Restaurants. Auch ein städtischer Linienbus sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Praktisch alle Passagiere des Busses sind gestorben. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Am Tag des Angriffs feierten auch in der Ukraine alle Christen Palmsonntag. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikov kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle. Ein wichtiges Ziel solcher Angriffe ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Die Armee kann eventuell den russischen Vormarsch aufhalten, aber Raketenangriffe kann sie nicht verhindern.
Das sagt ein ukrainischer Publizist zu den verheerenden Angriffen gestern auf die ukrainische Stadt Sumy.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Um 8:04. Das Zollchaos in den USA. Es schlägt US-Verbrauchern offenbar auf den Appetit. Das bekommt jetzt auch ein etabliertes Start-up aus Berlin zu spüren. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Um wen geht's da?
Ja, es geht um ein bekanntes Unternehmen. Es geht um HelloFresh. Das ist eine der Digitalplattformen, die Geschäfte mit Abo-Modellen machen. Da kommt dann also alle paar Tage oder auch täglich ein Pappkarton. Und drin sind alle leckeren Zutaten für eine Mahlzeit. Nur kochen muss man dann eben noch selbst. Klingt ziemlich unkompliziert, also das passende Produkt für Menschen, die weder Zeit zum Einkaufen haben, noch wirklich kochen können und die eben bereit sind, dafür zu zahlen. Eine Marktlücke, die HelloFresh aus Berlin schon seit Jahren mit unterschiedlichem Erfolg beackert.
Und was hat das jetzt mit dem Zollkrieg zu tun?
Ja, die große Frage. Etwa 60% seines Geschäfts soll HelloFresh in den USA machen. Bisher jedenfalls. Seitdem US-Präsident Trump den Handelskrieg angeschoben hat und mit hohen Zöllen eine Handelsmauer um die USA zieht, seitdem sinkt auch das Verbrauchervertrauen dort in den USA. Klar, hohe Zölle bedeuten höhere Preise, Inflation, und das schmeckt natürlich nicht nur den Verbrauchern nicht. Eine Branchenanalyse der US-Bank JP Morgan, die erwartet, dass auch HelloFresh aus Berlin in den USA deshalb weniger verkaufen wird. Nicht wegen der Zölle, sondern wegen der wirtschaftlichen Folgen in den USA. Also Verbraucher haben einfach weniger Geld, etwa für Kochboxen von HelloFresh.
Und welche Konsequenzen hat das nun für HelloFresh hier in Berlin?
Das können wir uns schon denken. Jedenfalls keine erfreulichen. 13% hat die Aktie in den vergangenen 4 Wochen verloren. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump mehr als 18% minus. Also ordentlich. Analysten trauen der Aktie auch keine schnelle Erholung zu, eben wegen der hohen Umsatzabhängigkeit von US-Verbrauchern und wegen des deutlich eingetrübten Verbrauchervertrauens. Das Geschäftsmodell ist also in der Krise. JP Morgan jedenfalls senkt den Daumen.
Und wie geht's HelloFresh damit?
Ja, das Unternehmen, das sitzt leider schon seit Jahren in der Stagnationsfalle. Die Umsätze sind seit 2022 kaum mehr gewachsen. Für das Geschäftsmodell eines Start-ups ist das natürlich ein ziemlich dickes Warnsignal. HelloFresh will deshalb in einem Sparprogramm ab dem nächsten Jahr 300 Millionen Euro sparen, mehr als 100 Millionen Euro jährlich beim Personal. Bei seinem Kapitalmarkttag im März, da hatte HelloFresh seine Umsatzerwartungen in diesem Jahr mit -3% bis -8% beziffert. Man will stärker in den Markt mit Mikrowellenfertiggerichten gehen und die Herstellungskosten der Mahlzeiten sollen um 20% gesenkt werden. Also guten Appetit.
Hello Fresh geht's nicht gut, also kein guter Appetit eigentlich. Johannes Frevel hat uns erklärt, warum nicht. Wichtige Persönlichkeiten stehen eigentlich alsbald als Wachsfigur bei Madame Tussauds, dem Wachsfigurenkabinett hier auch in Berlin. Angela Merkel ist da. Die steht sogar bei den wichtigsten Persönlichkeiten der letzten 100 Jahre. Olaf Scholz übrigens auch da mit Anzug, Krawatte und weißem Hemd. Und der soll auch da bleiben, selbst wenn er nicht mehr Bundeskanzler ist. Der künftige, wahrscheinlich künftige Kanzler hingegen, Friedrich Merz, tja, der muss warten, lange, lange warten. Denn weil so überraschend eine neue Bundesregierung jetzt ins Amt wohl kommt, hat das Wachsfigurenkabinett erstmal abgewunken und gesagt, die Planungen für neue Figuren, die stehen schon und sind abgeschlossen bis 2027. Frühestens dann gucken wir uns an, ob wir Friedrich Merz noch in unser Kabinett holen wollen. Also da braucht dieser wahrscheinlich bald Kanzler eine Menge Geduld. Der Blick aufs Wetter sagt, dass wir wahrscheinlich beim Regen auch Geduld brauchen. Vielleicht gibt's heute ein paar Tropfen, aber nicht sicher ist das. Es wird wieder warm, 20 bis 23 Grad. Im Moment haben wir 6 Grad im Eiskeller, sonst um die 9 bis 11 Grad in Berlin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Werner Schoninger.
Und der hat keine Meldungen über größere Störungen auf den Brandenburger Fernstraßen. Kommen wir zum Stadtverkehr Berlin. Auf dem Stadtring haben wir dichten Verkehr Richtung Wedding ab Hohenzollerndamm. In der Innenstadt läuft es insgesamt recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Hier und da staut es sich aber unter anderem am Juliusturm Richtung Charlottenburg und auf der Seestraße Richtung Stadtring. Außerdem aus dem Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm stadteinwärts am Stadtring. In Zehlendorf ist die Berliner Straße nach einem Unfall gesperrt hinter der Thielallee stadtauswärts. Und bei den Gleisarbeiten auf der Osloer Straße in Gesundbrunnen beginnt heute ein neuer Bauabschnitt. Jetzt ist die Überfahrt in Richtung Bornholmer Straße an der Kreuzung Koloniestraße gesperrt. Das Linksabbiegen in die Koloniestraße nicht möglich. Kommen Sie gut durch.
7.40 Uhr. Angela Ulrich bin ich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Übers Wochenende haben sich die Koalitionäre ins Spee gehakelt drüber, was sie nun wirklich zum Beispiel in Sachen Mindestlohn vereinbart haben. Unklar offenbar. Bei der Gesundheitspolitik ist das ein bisschen anders. Da steht schwarz auf weiß einiges drin, wie das Janosch Dahmen, grüner Gesundheitspolitiker, sieht. Das besprechen wir gleich in der Wiederholung nach den Nachrichten. Und die hat Werner Schoninger.
Der wohl künftige Bundeskanzler Merz hat bekräftigt, dass die geplante Senkung der Einkommensteuer auf kleinere und mittlere Einkommen aus seiner Sicht noch nicht sicher ist. In der ARD betonte er am Abend, es sei zwar der gemeinsame Wille von Union und SPD, dieses Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, aber man mache keine Versprechungen, die man nicht erfüllen könne. Alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Maßnahmen würden unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie sie die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. SPD-Chefin Esken hat wiederholt gefordert, hohe Einkommen stärker zu besteuern. Aus der SPD kommen Forderungen, Klarheit über die Erhöhung des Mindestlohns zu schaffen. Der Sprecher der parlamentarischen Linken in der Bundestagsfraktion Klüssendorf verlangte im Magazin Stern Aufklärung vor der Mitgliederabstimmung über den Koalitionsvertrag. Er kritisierte CDU-Chef Merz dafür, Zweifel an der Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro geäußert zu haben. SPD-Chef Klingbeil betonte hingegen in der ARD, dass unter der Verantwortung der Mindestlohnkommission die 15 Euro bereits im kommenden Jahr erreicht werden. Er rief seine Partei auch dazu auf, in der neuen Koalition nicht das Trennende zu suchen, sondern das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Mehrere Landesverbände der Jusos haben sich gegen den Koalitionsvertrag ausgesprochen, unter ihnen die aus Berlin und aus Brandenburg. Der ukrainische Staatschef Selenskyj hat US-Präsident Trump aufgerufen, sich persönlich ein Bild von den Zerstörungen in der Ukraine zu machen. So könne Trump vor weiteren Entscheidungen verstehen, was der russische Angriffskrieg anrichte, sagte Selenskyj dem US-Sender CBS. Die Lage in der Ukraine wird auch vorherrschendes Thema beim heutigen Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Von dort Helga Schmidt.
Es ist vermutlich das letzte Mal, dass Annalena Baerbock Deutschland im Rat der europäischen Außenministerinnen und Außenminister vertritt. Sie wird sich verabschieden. Nach Angaben von Diplomaten wird es ansonsten eine ganz normale Sitzung. Dazu gehört auch dieses Mal wieder ein Bekenntnis der EU-Minister, die Ukraine mit mehr Waffen zu unterstützen, weil kaum jemand noch damit rechnet, dass die Unterhändler von Donald Trump eine echte Waffenruhe erreichen. Sie verhandeln zwar mit Russland, sagen Diplomaten, aber gleichzeitig lässt Putin zivile Ziele in der Ukraine bombardieren.
In Washington beginnt heute ein Wirtschaftsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Die US-Handelsbehörde FTC will nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen seine Monopolstellung schützen wollte. Meta argumentiert dagegen, man habe die beiden Plattformen erst groß gemacht. Sollte Meta in dem Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Potsdam erinnert heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 1945 wurden große Teile der Innenstadt durch einen Luftangriff der britischen Royal Air Force zerstört. Fast 1600 Menschen kamen ums Leben. Zum heutigen Gedenken sagte Oberbürgermeister Schubert:
Der 14. April ist ja für Potsdam seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein ganz besonderes Datum. Und gerade in diesem Jahr zum 80. Ende des Zweiten Weltkrieges ist es eingebettet in eine Vielzahl von Veranstaltungen, die wir um den Termin des Kriegsendes machen. Wir werden wie üblich in jedem Jahr die Nacht von Potsdam mit einem Requiem in der Nikolaikirche begehen.
Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD. Im Anschluss an das Konzert gibt es im Potsdam-Museum eine Gedenkveranstaltung, unter anderem mit Zeitzeugenberichten aus der Bombennacht. In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim 3:0 gewonnen. Bremen setzte sich gegen Stuttgart mit 2:1 durch. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin in Ludwigsburg mit 79:63 gesiegt. Das Frauenteam von Alba gewann gegen Saar Louis mit 55:52. Die Berlinerinnen haben damit in der Halbfinalserie zum 2:2 ausgeglichen. Morgen findet dann in heimischer Halle das entscheidende 5. Duell statt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, später vereinzelte Schauer. Oft ist es aber trocken bei 21 bis 22 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 10 und in Friedrichshagen 8 Grad, in Zedenick 7 und in Fürstenwalde-Spree 11. Morgen nach freundlichem Start zunehmend wolkig, gelegentlich etwas Regen bei weiterhin frühlingshaften 22 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, ich grüße Sie. Wir haben ja viel über Wirtschaft und Finanzen geredet im neuen Koalitionsvertrag. Aktuell gibt es so ein bisschen Interpretationsunterschiede, was zum Beispiel das Thema Mindestlohn angeht. Aber die Gesundheit, obwohl sie uns alle ganz direkt betrifft, darüber wird wenig gesprochen. Dabei liegt einiges im Argen. Kliniken in finanzieller Schieflage, die Krankenhausreform ist zwar entschieden, sorgt aber für Ängste und die Krankenkassenbeiträge drohen durch die Decke zu schießen. Gerade am Wochenende haben ja nochmal Sozialverbände Alarm geschlagen. Darüber habe ich mit Janosch Dahmen gesprochen, Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. Bis vor kurzem hat ja er auch in der Ampel noch versucht, das Gesundheitssystem zu reformieren. Und ich wollte zuerst von ihm wissen, ob die Krankenkassen vor dem Crash stehen, was die Beiträge angeht.
Tatsächlich sind sowohl die Krankenkassen als auch die Pflegeversicherung mit Milliardendefiziten konfrontiert. Und wir alle, 75 Millionen gesetzlich Versicherte, haben das Anfang des Jahres gespürt, wie stark die Beiträge gestiegen sind. Auch in den Portemonnaies der Menschen tut das inzwischen richtig weh. Und ohne eine umfassende Versorgungswende, ohne mutige Reformen, sind diese Defizitentwicklungen nicht an der Spitze angekommen, sondern werden weitergehen. Und das werden alle im Land leider sehr zu spüren kommen.
Aber dass eben mehr Leute einzahlen, die Basis breiter, wird alle das Gesundheitssystem finanzieren. Das haben Sie ja mit der Ampel auch schon nicht geschafft. Müsste da Schwarz-Rot einen neuen Anlauf starten?
Es wäre dringend notwendig, die Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu verbreitern. Das bedeutet einerseits, dass man hohe Einkommen gemessen ihrer Leistungsfähigkeit auch stärker daran beteiligt, diese Lasten zu schultern. Es bedeutet aber auch, dass der Staat da, wo gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Leistungen aufkommen, die eigentlich nichts mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, dies mit Steuermitteln entlastet und damit die Krankenkassenbeiträge auch sachgerecht in einem bezahlbaren Niveau hält. Was meine ich damit? Zum Beispiel zahlen die Pflegekassen heute die Beiträge zur Rentenversicherung der pflegenden Angehörigen, die sich also pflegend um ihre Angehörige kümmern. Und das hat eigentlich mit Pflege und Krankenversorgung nicht so richtig was zu tun. Hier wäre es viel richtiger, das aus Steuermitteln auszugleichen. Auch viele der Pandemiekosten sind der Pflegeversicherung nicht ausgeglichen worden. Und diese Defizite, die spüren alle im Moment im Portemonnaie.
Wobei, da mit Steuergeld auszuhelfen, da hat ja die Koalition die künftige wahrscheinliche schon abgewunken. Wenn wir uns jetzt mal die Krankenhausreform angucken, die ja noch mit Ach und Krach durch den alten Bundestag gegangen ist. Jetzt rufen aber Regionen, zum Beispiel hier bei uns die Uckermark, um Hilfe. Da stehen ja Kliniken in Angermünde und Prenzlau vor dem Aus. Der Landkreis gibt nun zwar Geld, will aber mehr Unterstützung vom Bund. Gibt ja auch eine Bundesratsinitiative dazu. Und Hennigsdorf ist ein weiteres Beispiel. Da wird eine Klinik die stationäre Betreuung schließen, nur noch Notfälle behandeln. Ist das dann halt so nach dieser Krankenhausreform, die ja auch irgendwie spürbar sein muss?
Die Krankenhausreform ist ein wichtiges Reformprojekt, was überfällig war und was jetzt dringend umgesetzt werden muss, damit eben die Krankenhäuser, die bedarfsnotwendig sind, die gerade wie in Brandenburg geschildert für die Menschen die einzige Versorgungsmöglichkeit vor Ort sind, auch erhalten bleiben können. Ohne diese Reform droht allen diesen Kliniken das aus. Wir haben ja gerade für Brandenburg Sicherstellungszuschläge für diese Häuser nochmal erhöht, den finanzielle Unterfütterung dort verbessert mit der Reform. Und ich nehme mit Sorge wahr, dass der Koalitionsvertrag die Krankenhausreform an verschiedenen Stellen jetzt ausbremsen will, ein Stück weit entkernt und damit diese Häuser noch stärker in Gefahr geraten.
Aber
eins muss man sagen, vielleicht noch ein Aspekt gesagt, die größte Gefahr dieser Krankenhäuser ist der Personalmangel. Und dass gerade hier bei den Berufsreformen, der Pflege, aber auch in der Ärzteschaft die Koalition so mutlos, so verzagt, so zurückhaltend ist, das gefährdet die Krankenhäuser auch. Es ist nicht allein das Geld.
Aber auf der anderen Seite, wenn halt überall zu wenig Personal ist, könnte ja eine Konzentration dann eben auch dafür sorgen, dass in den weniger Häusern dann genug da sind. Und auch bei Ihnen gab es schon angelegt, dass wer Geld vom Bund für die Krankenhäuser haben will, durch einen Transformationsfonds auch selber die Hälfte beisteuern muss, was ja für viele Kommunen einfach nicht geht. Wir haben zu wenig Geld. Also ein Fehler schon in Ihrem System?
Die Finanzierung des Transformationsfonds, also der Umbau der Krankenhauslandschaft mit 50 Milliarden, den wir aufgesetzt haben, der speist sich ja nicht aus den Kommunen, sondern von Bund und Ländern. Die Länder, die hier die Mittel bereitstellen und dem im Bundesrat auch zugestimmt haben, gerade die grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher in Brandenburg hat da sehr viel gekämpft, ist ein wichtiges Instrument, um Krankenhäuser in Brandenburg zu stützen. Gleichzeitig müssen wir natürlich anschauen, wir haben in Berlin zum Beispiel eine sehr hohe Krankenhausdichte und müssen uns fragen, sind alle diese Krankenhäuser wirklich bedarfsnotwendig und ist es an der einen oder anderen Stelle nicht sinnvoll, auch Personal umzuschichten, um einerseits eine in der Fläche gute Grund- und Notfallversorgung zu haben und dann in Ballungsräumen eine Spezialversorgung, wo große Kliniken wie die Charité dann eben ganz spezielle Versorgungsangebote anbieten.
Sprich, in Berlin könnten Häuser dicht machen, aber für Brandenburg würden sie sich in die Bresche werfen.
Das muss man im Einzelfall unterscheiden. Wir haben auch in einigen Teilen von Brandenburg Krankenhäuser sehr nah beieinander, die unmittelbar nicht nur in der Versorgung konkurrieren, sondern vor allem ums Personal. Da macht es Sinn, diese Häuser zusammenzulegen. Aber insgesamt in einem großen Flächenland wie Brandenburg ist die Anzahl an Krankenhäusern schon heute sehr gering. Da haben viele nach der Wende bereits einen Umbau der Krankenhauslandschaft durchgemacht. Und jetzt geht es vor allem darum, in Ballungsräumen wie einerseits der Hauptstadt, aber auch anderen Teilen in Deutschland wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern, wo wir einfach unglaublich viele Krankenhäuser gemessen an der Einwohner- und Fläche haben, hier die Krankenhauslandschaft umzubauen, um das System bezahlbar zu machen, um genug Personal zu haben und vor allem für die Patienten die Versorgungsqualität durch höhere Routine, bessere Ausstattung zu verbessern.
Und da will er weiter mit tun, Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. 8:08 jetzt. Der Abriss der maroden A100 Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg geht voran, genau wie auch an der Westendbrücke. Wer heute Morgen schon Webcam geschaut hat an der Ringbahnbrücke, der sieht, große Teile liegen schon in Trümmern am Boden. Sieht für den Laien also nach einem ganz guten Fortschritt aus. RBB24-Reporter Raphael Knob war heute vor Ort und berichtet tatsächlich von gut laufenden Arbeiten.
Ja, obwohl ja ein Tag später auch mit diesem Komplettabriss jetzt begonnen wurde, liegt wohl die Autobahn GmbH voll im Zeitplan. Also die Brücke soll tatsächlich bis nach Ostern dann erstmal abgerissen werden. Und es sieht auch wirklich schon gut aus. Also der Teil über den Gleisen der Ringbahn, der ist komplett schon abgefräst. Diese Betonteile sollen heute insgesamt sollen ja 11.000 Tonnen Schutt hier abtransportiert werden. Also ich finde auch, es sieht sehr zügig und sehr schnell aus.
Aber bevor dann die Planungen für die neue Brücke so richtig beginnen, soll die Ringbahn, die S-Bahn, wieder drunter durchfahren können. Beziehungsweise drunter ist ja dann gar nicht richtig. Es gibt ja dann keine Brücke mehr drüber. Und das eben auch möglichst schnell, sagt unser Reporter.
Das ist tatsächlich die höchste Priorität erstmal, dass die Ringbahn wieder rollt. Und das soll auch schon Ende des Monats passieren. Also man will jetzt hier wirklich das noch weiter abreißen. Erstmal über den Schienen abtransportieren. Dann müssen ja auch wieder diese Baustellenstraßen, die extra eingerichtet wurden, erstmal wieder abgebaut werden. Also da so ein bisschen logistischer Aufwand. Und dann soll die Ringbahn laut Plan, wenn es so weitergeht, dann Ende des Monats, Anfang Mai wieder rollen.
Raphael Knop war das über den Abriss der A100 Ringbahnbrücke. Parallel wird ja auch die Westendbrücke gleich mit abgeräumt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Colors hat sie gesungen, viele andere berühmte Diven, die Norma. Die Hauptrolle in Bellinis gleichnamiger Oper gilt als eine der schwierigsten Opernpartien überhaupt, voller Höhen und vertrackter Verzierungen. Gestern Abend gab die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sörensen ihr Debüt in der Rolle der Norma und stand erstmals auch auf der Bühne der Berliner Staatsoper. Unsere Kritikerin Barbara Wiegand war bei der Premiere.
Norma, Bellinis berühmte Belcanto-Oper, entführt eigentlich in die Zeit 100 Jahre vor Christus. Nach Gallien, das die Römer hier, anders als bei Asterix und Obelix, ganz besetzt haben. Norma, die Priesterin und Anführerin eines geplanten Aufstands, hat sich mit dem römischen Prokonsul eingelassen und zwei Kinder mit dem Mann, der mittlerweile eine andere Gallierin liebt, die Adalgisa. Soweit so dramatisch die Geschichte, die Regisseur Wassily Bachatow in dieser Koproduktion mit dem Musiktheater an der Wien in eine Keramikmanufaktur vom Anfang des 20. Jahrhunderts verlegt, mit angrenzendem Arbeiterwohnheim. Hier zieht Norma als Vorarbeiterin heimlich die zwei Kinder groß, ist verstrickt in ein Beziehungsdrama in politisch unruhigen Zeiten. Denn das Ganze spielt, statt unter römischer Besatzung, mitten im Abkippen in einer Diktatur. Statt Engeln und anderen religiösen Figuren werden nun in der Fabrik Büsten des neuen revolutionären Führers hergestellt, der ein bisschen was hat von Mussolini, ein bisschen was von Mao. Eine vage Aktualisierung, die auf konkrete Anspielungen verzichtet und im guten Sinne belanglos ist. Denn das Wichtige an dem Abend ist die Musik, der Gesang, der Schöngesang. Allen voran der von Rachel Willis-Sörensen als Norma, wie sie ihr Volk auch um ihre eigenen Liebe willen um Mäßigung bittet, wenn sie in der berühmten Arie Castadiva betet für ein Zeichen des Friedens, leise, eindringlich, dann aus dem Inneren herausbrechend. Und jeder Ton sitzt bei dieser Norma, klingt nach, in der inneren Zerrissenheit der Figur, beeindruckend. Das gilt auch für Elmina Hasan als Adalgisa. Zierlich dunkelhaarig ist sie das Pendant zur großen blonden Willis-Sörensen, singt aus tiefster Kehle und dabei schillernd in den Höhen und meistert immer souveräner ihr Rollendebüt. So sind es vor allem die beiden Frauen, die hier den Abend rocken. Mitri Korczak als Polione klingt dagegen oft angestrengt. Und von wegen großer Verführer. Von der Regie in einen eher biederen Anzug gesteckt, macht er neben der wuchtig imposanten Statur der Willis-Sörensen so wenig her. Überhaupt, beim Versuch aus dem Besatzungsdrama eine kriselnde Beziehungskiste zu machen, passt hier nicht viel zusammen. Untermalt von einer sehr gefällig und beschaulich spielenden Staatskapelle unter dem Dirigat von Francesco Lanzilotta wirkt das alles allzu oft beliebig. Auch weil die Regie die Darsteller mit sich allein und nebeneinander rumstehen lässt. Derweil sie von Tod, Rache, Rettung singen. Da ist es bei dieser Norma oft besser, Augen zu und nur zuhören.
Die Norma, die Premiere an der Berliner Staatsoper mit starken Frauen. Barbara Wiegand war dort. Und eine traurige Nachricht hat die Kulturwelt heute Nacht aus Südamerika erreicht. Der Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist gestorben mit 89. Ein Porträt des berühmten Schriftstellers hören Sie hier in etwa einer halben Stunde um 8:30.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die rbb-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik, einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger. Und während es auf den Brandenburger Fernstraßen ruhig aussieht, ist in Berlin einiges los, Werner.
In der Tat, dichter Verkehr, vor allem in Richtung Wedding ab Hohenzollerndamm auf dem Stadtring A100 und in Richtung Neukölln zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Funkturm. Stadteinwärts stockt es auf der A111 ab Saatwinkler-Damm, der A113 ab Stubenrauchstraße und auf der A115 ab Rastplatz Parforsheide. In der Innenstadt läuft es insgesamt recht gut. Die Osterferien haben begonnen. Hier und dort staut es sich aber unter anderem am Juliusturm Richtung Charlottenburg und auf der Seestraße Richtung Stadtring. Bei den Gleisarbeiten auf der Osloer Straße in Gesundbrunnen beginnt heute ein neuer Bauabschnitt. Jetzt ist die Überfahrt in Richtung Bornholmer Straße an der Kreuzung Koloniestraße gesperrt. Das Linksabbiegen in die Koloniestraße nicht möglich. Und aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Zugverkehr der Linie S1 zwischen Birkenwerder und Oranienburg unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Die Zeit 8 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. In der SPD-Jugend bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen Schwarz-Rot im Bund. Aber auch ältere Genossen waren nicht gerade amüsiert von dem, was Friedrich Merz am Wochenende über Mindestlohn und Steuersenkungen gesagt hat. Die Meldungen mit Werner Schoninger.
Der designierte Bundeskanzler Merz hat ein Fragezeichen hinter die geplante Senkung der Einkommenssteuer gesetzt. In der ARD verwies er auf eine entsprechende Passage im Koalitionsvertrag mit der SPD. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich, wir werden die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska. Denn im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Die Erhöhung von Steuern auf hohe Einkommen zur Gegenfinanzierung, wie es die SPD vorgeschlagen hat, lehnte Merz erneut ab. Wörtlich sagte der CDU-Vorsitzende, wir haben einen Koalitionsvertrag und da steht keine Steuererhöhung drin, es wird auch keine geben. Komplett ausschließen wollte Merz Steuererhöhungen aber auch nicht.
Aus der SPD kommen Forderungen, Klarheit über die Erhöhung des Mindestlohns zu schaffen. Der Sprecher der parlamentarischen Linken in der Bundestagsfraktion Klüssendorf verlangte im Magazin Stern Aufklärung vor der Mitgliederabstimmung über den Koalitionsvertrag. Er kritisierte CDU-Chef Merz dafür, Zweifel an der Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro geäußert zu haben. SPD-Chef Klingbeil betonte hingegen in der ARD, dass unter der Verantwortung der Mindestlohnkommission die 15 Euro bereits im kommenden Jahr erreicht werden. Mehrere Landesverbände der Jusos haben sich indes gegen den Koalitionsvertrag mit der Union ausgesprochen, unter ihnen die aus Berlin und aus Brandenburg. CDU-Generalsekretär Linnemann hat gefordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Die Beitragssätze müssten sich zurück in Richtung 40% entwickeln, sagte er in der ARD. Der Gesundheitspolitiker Dahmen von den Grünen forderte im RBB 24 Inforadio, die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen.
Das bedeutet einerseits, dass man hohe Einkommen gemessen ihrer Leistungsfähigkeit auch stärker daran beteiligt, diese Lasten zu schultern. Das bedeutet aber auch, dass der Staat, da wo gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung für Leistungen aufkommen, die eigentlich nichts mit Gesundheit und Pflege zu tun haben, dies mit Steuermitteln entlastet und damit die Krankenkassenbeiträge auch in einem bezahlbaren Niveau hält.
Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker von Bündnis 90 Die Grünen. An der